Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Ab dem 1. März soll es in Österreich eine neue Besteuerung für Kryptowährungen geben und das Gesetz dazu ist derzeit unter Begutachtung, weswegen wir das Regierungsvorhaben heute im Detail besprechen können. Und zu diesem Zweck begrüße ich zwei ausgemachte Expertinnen im Podcast, die schon mal bei uns zu Gast waren und, muss man wirklich ehrlich sagen, für Hörerinnenrekorde gesorgt haben. Herzlich willkommen im Podcast Nathalie Enzinger, Steuerberaterin mit Spezialisierung auf Kryptoassets, und Florian Wimmer, Gründer und CEO des Startups Blockpit. Hallo Nathalie, hallo Florian.
Hallo Jakob.
Hallo Jakob.
Ja, freut mich irrsinnig, dass ihr heute Abend dabei seid, weil es gibt ein brisantes, heißes, aktuelles Thema. Neues Gesetz für die Besteuerung von Kryptoassets. Ich habe heute in den verschiedensten Chatrooms das Thema mitverfolgt und alles gefunden von finde ich gut über die greifen uns in die Taschen rein bis hin zu Tschüss nach El Salvador. Ganz kurz eure Meinung, Nathalie, ich fange bei dir an, deine grundsätzliche Beurteilung. Wie ist dieser Gesetzesvorschlag zu beurteilen?
Also ich bin sehr positiv überrascht. Also insbesondere der Umstand, dass Krypto-Transaktionen nicht mehr besteuert werden, ist für mich ja ein großer Wunsch der Community, geht glaube ich in Erfüllung und ich hätte mir das eigentlich überhaupt nicht erwartet und bin sehr positiv überrascht. Und auch sonst finde ich den Gesetzesentwurf sehr geglückt. Ein paar Kleinigkeiten gibt es natürlich und es gibt immer etwas zu kritisieren, das ist natürlich klar. Aber an und für sich sieht man schon, dass da auch Experten am Tisch waren und bin eigentlich sehr stolz auch auf Österreich, dass wir doch etwas zustande gebracht haben, was jetzt in Europa eigentlich schon einzigartig ist. Also im Vergleich zu Deutschland ist jetzt für mich eigentlich sehr klar, dass wir hier die besseren Regelungen haben. Und wie gesagt, also ich finde es sehr gelungen.
Okay, positives Urteil von Nathalie, Florian. Ich glaube, du bist auch nicht ganz negativ eingestellt, oder?
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Natürlich kann man es nie allen recht machen. Irgendwo gibt es eben Abschläge. Dafür ist es generell für andere natürlich besser. Grundsätzlich sehe ich das einfach als einen nötigen Schritt in die Richtung Massenadaption von Krypto. Und da bin ich auch positiv überrascht, dass wir in Österreich wirklich jetzt mal hier eine Lead-Rolle übernehmen, vor allem eben im Vergleich zu Deutschland, und eine Regulatorik gefunden haben, die auch mir als wirklich aktiver Trader seit frühen Jahren durchaus durchdacht vorkommt und tatsächlich auch einfach angemessen ist. Ja.
Okay, super. Und jetzt würde ich vorschlagen, jetzt gehen wir das mal einfach im Detail durch. Jetzt zerlegen wir diesen Gesetzesvorschlag. Ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, aber es sieht so aus, dass das relativ in der Manier kommen wird. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an für die Leute, die jetzt mal das erste Mal zuhören, sich dafür interessieren, was wird da kommen? Also ab 1. März gibt es eine neue Steuer. Wie funktioniert die? Nathalie, du bist die Steuerexpertin. Was wird man dann zahlen müssen?
Genau, also grundsätzlich muss man mal ja eigentlich alt und neu Vermögen auseinanderhalten. Das Gesetz tritt in Kraft mit 1. März 2022. Es ist aber so, dass es auch auf Kryptowährungen anzuwenden ist, die nach dem 28. Februar 2021 angeschafft wurden. Das heißt natürlich jetzt, jemand, der jetzt heuer in den Markt eingestiegen ist, also nach dem 28. Februar 2021, das sind auch die natürlich jetzt ihr Leid klagen in den ganzen Gruppen oder wie auch immer, die sagen natürlich, ja, jetzt in den Erwartungen habe ich gekauft, dass ich noch ein Jahr steuerfrei verkaufen kann. Die haben natürlich jetzt, also die fallen in das neue Regime, also das neue Besteuerungsregime. Das heißt, wenn die ihre Kryptoassets verkaufen, aber da auch wieder aufpassen, natürlich dann nur wieder, also nicht Krypto in Krypto, sondern halt Krypto in gesetzliches Zahlungsmittel, ja, dann fällt es unter den Sondersteuersatz 27,5%, also der Gewinn, ja, der dann zum Schlussendlich dann sozusagen herauskommt, ja. Und das ist natürlich prinzipiell einmal, ja, es ist einfach die Haltefrist, in dem Sinn wird halt sozusagen abgeschafft, die einjährige. Und für alle, die natürlich jetzt bereits Kryptobestände gehabt haben, da muss man halt natürlich jetzt schauen, inwieweit es sich um Altvermögen handelt und da gibt es halt dann geteilt, da muss man sein Portfolio in Wahrheit splitten und schauen, wie macht man das Altvermögen vom Neuvermögen trennen, weil er fürs alte Vermögen, also Kryptos, die sie bis 28. Februar 2021 angeschafft haben, sind ja nach wie vor noch steuerfrei verkaufbar und zwar auf ewig hin, sage ich jetzt einmal. Naja, ewig ist nichts im Steuerrecht, aber halt so, dass das ein Altvermögen ist. Ja.
Okay. Florian, wie beurteilst du das? Gab ja einige Aufregung, quasi diese rückwirkende Besteuerung. Gut, schlecht?
Ja, man kann es natürlich besser machen. Man hätte das auch für den 28.02.2022 oder ein anderes Datum jetzt in der Zukunft legen können, damit man sich dementsprechend noch vorbereiten kann. Daher ist es natürlich jetzt für den Crypto-Trader wahrscheinlich das schlechteste Datum, das so weit zurückzulegen. Zulässig ist es. Warum es gemacht wird, würde ich jetzt auch mal spekulieren. Das ist so die Zeit, wo dann der Bullrun richtig losgegangen ist. Da lässt sich natürlich dann einiges noch an Steuern mitnehmen. Also durchaus verständlich. Aber ja, beurteilen, wie gesagt, das ist voll abhängig davon, was habe ich gemacht. Bin ich ein Hodler? Ich persönlich bin schon seit längerem darauf bedacht, nicht mehr auf die Steuerfrist, auf die Haltefrist zu schauen, sondern versuchen, meinen Profit zu maximieren und dann Ende des Jahres zu schauen, wo habe ich denn da Verluste, um das wieder ein bisschen zu senken. Für mich ist das natürlich super, ja, weil ich Krypto zu Krypto jetzt auf diese Trades nicht mehr anwenden muss. Für einen anderen, der jetzt gekauft hat und gesagt hat, ja, ich halte mal für 5 Jahre, ist es nicht super. Also es ist wieder Einzelfallbetrachtung. Wie gesagt, für alle kann man es nicht recht machen. Grundsätzlich nach vorne gedacht ist es aber natürlich gut, wenn es so früh wie möglich einfach zur Anwendung kommt, weil wir dann nach vorne hin eine klare Einschätzung haben.
Aber das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt. Man muss schon wissen, dass der Fiskus quasi rückwirkend ein sehr, sehr starkes oder eigentlich das bisher stärkste Kryptojahr eigentlich mitversteuern will.
Absolut, ja. Wir brauchen ja auch jetzt alles an Steuereinnahmen nach all den Hilfspaketen, die wir kriegen können.
So ist es ja. Auf das Geld, was da eingenommen werden kann, will ich nachher später noch zu sprechen kommen. Zuerst noch interessante Frage. Bitcoin ist natürlich ein Werthaltemittel, für manche aber teilweise ein bisschen so ein Bezahlungsmittel, Zahlmittel. Ist das jetzt nachher noch der Fall? Also wenn ich mit Bitcoin in der Pizzeria zahle, sollte ich so wagemutig sein, ist aber dann trotzdem die Kapitalertragssteuer eigentlich fällig, oder?
Richtig, ja. Also das ist ja nur der Krypto-zu-Krypto-Tausch ist ja sozusagen nicht mehr steuerbar. Wenn ich meine Krypto-Assets sozusagen verwende für den Bezug von Dienstleistungen oder für die Bezahlung von Produkten oder auch Gasthausaufenthalten, ja, dann ist es natürlich einer Realisation gleichzusetzen, ja.
Wichtig wäre vielleicht auch noch zu sagen, was ist denn jetzt Krypto zu Krypto? Da sind wir auch in der Definition im aktuellen Entwurf noch ein bisschen schwammig unterwegs. Etwas, das mich sehr schmerzt, ist, dass der Begriff eigentlich Kryptowährung sich durchzieht. Wir sind eigentlich überall schon auf allen Ebenen von Kryptowährung eigentlich abgekommen, Kryptoasset, Virtual Assets und so weiter. Jetzt haben wir wieder die Kryptowährungen, die grundsätzlich jetzt, wenn man es wirklich jetzt detailliert sagt, eigentlich nur eine trifft, nämlich Bitcoin, weil nur die mit El Salvador jetzt eigentlich offiziell als Währung bezeichnet werden kann. Ich bin aber ziemlich sicher, dass nicht nur Bitcoin mit dieser Regulatorik jetzt umfasst werden soll. Das heißt, hier ist definitiv noch ein bisschen nachzuschärfen, was fällt da jetzt rein, was ist Krypto, ist alles, was auf der Blockchain abgebildet ist, Krypto. Man kann ja wirklich jeden Echtwert irgendwie auf der Blockchain inzwischen schon abbilden. Das kann wahrscheinlich auch nicht der Sinn sein dahinter. Das heißt, das wäre noch ganz interessant, dass man sich hier auf eine Definition bezieht, was ist denn jetzt ein Kryptoasset? Es kommt die MiCA, ja, EU-weit, die genau diese Definition schaffen soll. Auf die kann man sich natürlich jetzt noch nicht beziehen, weil die ist aktuell noch nicht final. Darum glaube ich, man muss hier vielleicht wirklich, wenn man das jetzt so schnell umsetzen will, eine eigene Definition finden, die aber definitiv noch etwas genauer sein muss, als das, was aktuell im Entwurf steht.
Gut, ich meine, die aktuelle, vielleicht ein paar Worte zu mir, interpretiere das sehr weit. Ja. Also im aktuellen Entwurf ist ja die Definition nach dem FMGWG eigentlich aufgenommen worden und dort ist für mich auch eigentlich erkennbar, dass sie schon mehr meinen, also sie meinen Kryptoassets inklusive Stablecoin. Ja. Das heißt, auch ein Kryptoassets-Tausch in einen Stablecoin wäre für mich jetzt sozusagen noch nicht steuerbar. Und also diese Definition ist sicher nicht perfekt, hat der Florian recht. Aber man kann jetzt einmal so auslegen und ich glaube, das war auch deren Intention, dass der Stablecoin da umfasst ist. Das heißt, es ist irgendwie konfus, ja, wenn man jetzt eigentlich sagen kann, man bewegt sich in der Kryptowährungswelt, ja, und kann dann zwischenzeitig mal Stablecoin gehen und dann passiert nichts und dann kann ich wieder einsteigen und so. Andererseits wird der Gesetzgeber offensichtlich auch da diesen Bereich vielleicht irgendwie fördern, weil sonst die Technologie hat jetzt in Wahrheit durch das glaube ich, einfach auch, weil die Steuern einfach da leichter wären und Anführungszeichen einfach auch in Österreich eine leichtere Besteuerung.
Ja, und Stablecoins, jeder, der das schon mal angewandt hat, weiß, Stablecoins sind nicht wirklich stable. Ja, gerade bei einem Großkurssturz verlieren die oftmal ihren Peg an den Dollar oder Euro, oftmal vielleicht sogar bis zu 10%. Das heißt, ich verstehe das vollkommen, dass es auch inkludiert wird und ich entgehe der Steuer ja nicht, die Jahresfrist ist weg. Das heißt, ich kann mich nicht in einen Stablecoin flüchten und dann ein Jahr warten, sondern ich muss die Steuer früher oder später auf Gewinne sowieso abführen, wenn ich wieder in Euro auscashe oder was dafür zahle. Ich finde das Thema eigentlich viel spannender bei den NFTs, ja, wo ich tatsächlich eventuell irgendwann mal auch Grundstücke, das Grundbuch abbilde. Und dann ist die Frage, ist das dann Krypto oder ist das eine Immobilie? Und da wird es dann spannend.
Ich glaub persönlich, dass das der Gesetzgeber sicher nicht da rein verpackt wollte. Und das ist, glaube ich, in der Definition, aber das ist die richtige, berechtigte Frage. Aber ich glaube, der Gesetzgeber würde die NFTs definitiv dann nicht drinnen haben, weil sie einfach andere Funktionen auch haben. Aber da wird es noch spannend, wenn in der Begutachtungsfrist, was da jetzt noch kommt. Ja.
Absolut, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. NFTs, das ist jetzt der letzte Hype in der Kryptowelt. Die sind jetzt von diesem Gesetz erfasst oder nicht? Also, oder ist es unklar?
Also ich meine, dass es nicht umfasst ist, weil ein NFT ist ja non-fungible, heißt einzigartig. Und wenn ich mir die Definition da jetzt anschaue, nach dem FMGWG ist etwas ein NFT, das als Tauschmittel allgemein akzeptiert, dieser kann nicht sein, weil ja nicht fungibel ist, es ist ja nur individuell. Also ich glaube, ja, natürlich, es gibt bessere Definitionen, das glaube ich schon, ja. Das haben wir auch angeregt, ja, unserem Positionspapier, der DAA, ja, wir haben ja dazu ein Positionspapier geschrieben, was ja auch super treffend war. Da bin ich ganz, ganz begeistert, was da die Arbeitsgruppe zusammengebracht hat, weil halt einfach das sehr, sehr, sehr viel sich da wiederfindet, ja. Vielleicht auch nur zufällig, ja, das mag sein, ja. Aber trotzdem natürlich diese NFT-Thematik werden wir sicher noch auch in der Begutachtungsfrist sicher auch einbringen, dass das noch da noch Klarheit zu also herrschen sollte, ja.
Ja, aus der Praxiserfahrung ist es halt so, ja, was macht man dann, wenn ich jetzt von Krypto in ein NFT gehe im DeFi-Bereich? Habe ich dann eine Realisierung, die steuerpflichtig ist oder nicht? Muss ich jeden NFT einzeln bewerten, was ist das Asset dahinter? Ich kann ja auch einen NFT haben, der einen Bitcoin-Index abbildet oder auch NFTs zum Beispiel, die einen Liquiditätspool abbilden oder einen Teil davon, wie jetzt bei Uniswap V3.
Ja, aber dann wäre die Schlussfolgerung, dass man sagt, schaut, was ist die dahinterliegende Asset und wenn es zum Beispiel ein Index ist, dann würde ich meinen, dass man vielleicht dann wieder ein Kapitalvermögen landen sollte oder die Regelung zur Anwendung kommt. Ganz richtig eigentlich, ja.
Genau, aber definitiv wieder viel Interpretationsspielraum, den wir ja eigentlich vermeiden wollten mit einer Steuerreform. Aber es wird spannend, ja. Die Technologie ist einfach schneller als der Regulator, es ist so und es wird wahrscheinlich nie eine hundertprozentige Lösung geben, aber da gibt es ja auch dafür Steuerberater, ja.
Ja, ich sehe schon, also die smarten Köpfe da draußen, die finden jetzt schon die Lücken im System, kann ich schon zwischen den Zeilen raushören. Jetzt ist nicht einfach nur die simple Besteuerung von Bitcoin, dass ich in Euro zurücktausche, von dieser Steuerreform betroffen, sondern auch einige ein bisschen komplexere Dinge, die man so im Krypto-Universum tun kann. Gehen wir es mal Punkt für Punkt durch. Mining kann man ja auch noch machen, ist vielleicht schon ein bisschen teuer geworden, aber es gibt sicher noch auch in Österreich Menschen und Unternehmen, die das machen. Wie ist Mining besteuert? Also wenn ich da BTC, ETH oder vielleicht sogar Dogecoin meine, wie wird das besteuert?
Ja, bist du, Florian, oder so ich?
Du darfst gerne.
Okay, also da ist jetzt eh sehr interessant auch der Entwurf, weil ich meine, grundsätzlich wird das ja, das Wort Mining wird jetzt im Gesetz selber nicht erwähnt, das ist eben so beschrieben, es ist der Erwerb von Kryptowährungen durch einen technischen Prozess, bei dem Leistungen zur Transaktionsverarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und da in der Begutachtung, also in den erläuterten Bemerkungen, sagen sie zum Beispiel Mining, aber es ist unabhängig vom Konsensalgorithmus zu sehen. Eigentlich geht es um die Blockerstellung. Ja. Und deswegen das klassische Proof of Work, ja, das ist natürlich umfasst. Die Frage ist auch, ich sehe das ein bisschen weiter. Ich meine, das ist jetzt meine Interpretation, ich sehe auch Blockerstellung zum Beispiel in einem Proof-of-Stake-System, wo eben ich als Node-Validator auftrete, könnte oder unter den Begriff Mining fallen. Ja. Und das Spannende ist, dass es zu unterscheiden ist vom Staking dann, ja, also vom reinen passiven nur zur Verfügung stellen von Assets. Ja. Weil beim Mining, sagen Sie, da gehen Sie von einem Leistungsaustausch aus und sagen, es ist eine Art Leistung. Das heißt, hier ist schon der Erhalt der Kryptoasset, also der Rewards, ist ein Besteuerungstatbestand. Das heißt, da ist eben umzurechnen dann in Euro und so weiter. Und das ist eben beim Staking nicht der Fall. Also beim Staking sagt man, es ist eben faktisch so, also das spricht das Gesetz auch wieder nur, also wenn ich eben lediglich quasi eben Einsatz von Kryptowährungen hernehme, ja, und so, und dafür nützt zum Staking, dann ist das in Wahrheit in dem Zeitpunkt, wo ich die Rewards kriege, noch nichts, ja, aber erst, wenn ich sie dann quasi in Euro tausche, ist es dann Einkünfte.
Also ganz kurz gefasst, also das Old-School-Mining, sage ich jetzt mal, was jetzt zum Beispiel noch bei Ethereum gemacht wird, wird besteuert. Ethereum 2.0, Proof of Stake, dann aber nicht, sondern oder nur indirekt erst dann, wenn ich die Stakes, die ich da rausbekomme, irgendwann mal wieder eintausche in Euro oder andere echte Währungen.
Naja, es ist wirklich breit gefächert, nämlich wer ist derjenige, der tatsächlich diese Blockerstellung vornimmt, weil der wird sofort besteuert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die klassischen Proof of Stake macht man ja fast nicht mehr als der normale Trader, sondern ich bin eigentlich mehr Delegator. Ja. Ich delegiere meine Assets zu einem Validator, der dann die Blockerstellung übernimmt. In dem Fall wäre wahrscheinlich das nicht steuerpflichtig für den Validator selbst, aber bei Zufluss schon, bei mir erst später. Im Endeffekt geht es nur darum, wann muss ich die Steuer abführen. Bei Zufluss oder erst quasi, wenn ich es dann irgendwann mal veräußere. Spannend wird es dann auch in dem Bereich, wenn ich sage, ich habe eine Exchange, ja, wie Kraken zum Beispiel, der ich mein Kapital überlassen kann, ja, damit die staken. Das könnte dann auch noch einen dritten Fall eigentlich auslösen, nämlich man könnte das durchaus auch als Lending sehen, weil ich ihnen einer Drittpartei, die es tatsächlich gibt, nicht einem Smart Contract, sondern einer wirklichen Person, juristischen oder privaten Person, Geld überlasse, die dann damit irgendwas machen, in dem Fall Staking, und mir Zinsen dafür geben, die Staking Rewards. Und da falle ich dann wieder in einen anderen Bereich, weil da bin ich doch definitiv in der Kest und gleich besteuerpflichtig. Auch als Privatperson, als nicht tatsächlicher Staker, aber Kapitalüberlasser. Und das genau. Ist ganz spannend.
Das ist, ja. Genau, in den erläuterten Bemerkungen auch erwähnt, ne, wenn ich nämlich das Staking nicht eben als Delegator, also delegiere meine Staking-Rechte unter Anführungs einen Staking-Pool zum Beispiel, sondern ich nütze Kraken als Intermediär, ja, und der macht das für mich, dann ist es offensichtlich als Lending zu qualifizieren. Ja. Und das ist dann schon sehr lustig. Also ich glaube, für einen Laien ist es dann doch noch sehr, naja, unüberschaubar, was jetzt genau. Man muss ja dann da wieder schauen, was mache ich in dem jeweiligen Ökosystem? Welche Funktion habe ich, ja? Und bin ich im Blockersteller, ja? Also bin ich im direkt Validierer, also Validator, oder bin ich nur ein Delegator oder wie auch immer, ja? Also sehr, sehr lustig. Also deswegen, aber das zeigt mir, wie intensiv sich die doch mit dem beschäftigt haben, ja?
Ja, das ist auch die Herausforderung dann für uns, ja?
Also nicht so leicht. Ich wollte das jetzt mal irgendwie mal aufdröseln und zusammenfassen, aber jetzt habe ich irgendwie gelernt, Staking ist auch irgendwie ein bisschen Mining, aber auch irgendwie ein bisschen Lending. Also man weiß es am Ende dann doch nicht so ganz genau, offenbar.
Ja, das ist Begrifflichkeiten, gell? Ganz schwierig.
Der sehr gelobte Fall Crypto to Crypto wird nicht besteuert. Und da sind wir jetzt in einem Bereich, der ja sehr stark wächst eigentlich. Also das ist ja eigentlich ein Bereich, der nicht besteuert wird, aber sehr, sehr stark boomt. Lässt sich da Fiskus nicht einiges entgehen?
Ich finde das super aus. Also die Krypto-zu-Krypto-Besteuerung ist einfach auch aus verwaltungsökonomischen Gründen. Also ich glaube, der Fiskus hat da richtig gehandelt, weil einfach das ist einfach nicht administrierbar, auch in den Prüfungen. Ja? Das heißt, du musst dir vorstellen, es ist in Wahrheit keinem geholfen, wenn dann nicht einmal die Prüfungsorgane in der Lage sind, das irgendwie zu überprüfen. Also ich glaube, das muss man im Sinne von Kosten-Nutzen-Verhältnis auch sehen, dass man sagt, okay, mit dieser Regelung helfe ich, glaube ich, auch dem Finanzamt, ja, im Endeffekt bei der Ausführung ihrer Prüfungen.
Ich sehe das wieder aus der Praxis ein bisschen kritisch, dann trotzdem, ja, weil es gibt nämlich jetzt dann einen weiteren Bereich, nämlich da ich jetzt in der Kapitalertragssteuer bin, darf ich diese Nebenkosten, ja, Transaktionsgebühren und so weiter nicht mehr absetzen. Und wenn ich jetzt sage, ich bin auf der Ethereum-Blockchain unterwegs, wo ich gerade für jede Transaktion 150 Euro zahle in Ether, habe ich hier zwangsweise eine Realisierung meiner Assets als Kosten, die ich steuerlich nicht mehr absetzen darf. Und ich muss dann trotzdem auch wieder die Anschaffungskosten dieser Assets rückverfolgen. Also es ist ja nicht so, dass nur weil Krypto zu Krypto nicht mehr steuerpflichtig ist, dass es nicht etwas Steuerrelevantes ist, da ich ja, wenn ich ein Asset gegen ein anderes tausche, die Anschaffungskosten des ersten Assets übertragen muss. Ich kann ja die Steuer nicht einfach so umgehen. Und da gibt es, wie gesagt, wieder in der Praxis ein paar Sonderfälle, wo man dann trotzdem aufpassen muss, dass man trotzdem steuerpflichtig sein könnte, obwohl man denkt, ich habe ja nur Krypto zu gegen Krypto getauscht. In Wirklichkeit fallen aber eben Gebühren an und so weiter, die eine Realisierung dann eigentlich bedingen.
Okay, komplizierte Sache. Kommen wir mal aus den Details zurück, quasi in die Vogelperspektive. Jetzt ist es ja so, diese Kryptowährungen oder ich sage lieber Kryptoassets sind gleichgestellt mit Aktien in der Besteuerung. Hat das nicht eigentlich sehr weitreichende Folgen? Denn es gibt ja diese ganz, ganz große Frage in der Kryptoindustrie, XRP, ist das ein Utility-Token oder ist das nicht eigentlich einem Wertpapier gleichzusetzen? Erklärt Österreich gerade diese große Frage?
Für Österreich, ja. Österreich ist es dann wurscht steuerlich, was es ist von den beiden. Die Frage klärt es nicht, weil ich glaube, die Frage ist hauptsächlich in Amerika, wo sie anfällt und das österreichische Steuerrecht, glaube ich, ist denen ziemlich egal. Aber das Thema Verrechenbarkeit, Gewinne, Verluste zwischen Assetklassen, die alle in diesen Sondersteuersatz reinfallen, ist definitiv eines, das jetzt spannend wird.
Ist das positiv zu beurteilen? Also ich könnte dann, weiß nicht, Tesla-Aktien oder was auch immer handeln, habe einen Verlust, aber meinem Krypto-Portfolio geht es gut und dann kann ich das ausgleichen eigentlich, ne?
Genau, das wäre jetzt die logische Schlussfolgerung.
Okay, also durchaus gut zu bewerten. Ja, dann hätte ich noch eine andere Frage und zwar gibt es ja auch die Rechnung in diesem Gesetzesentwurf, dass sich der österreichische Staat im ersten Jahr, also ich glaube ab 2023 wird das dargestellt, erwarten sie sich etwa 50 Millionen Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen über diese neue Kryptobesteuerung. Und Florian, ihr bei Blockbit, ihr habt es ja, glaube ich, für 2020 ausgerechnet, dass das eigentlich 375 Millionen Euro sein müssten. Ihr rechnet mal im Finanzamt damit, dass da bei weitem nicht alles richtig besteuert wird.
Würde ich jetzt mal stark davon ausgehen. Ja, wir haben es damals auf Basis von zwei Richtungen beurteilt, eben von der Entwicklung des Kryptomarkts, aber auch von der Individualperson anonymisiert durchschnittlich berechnet, sind dann von beiden Seiten eigentlich ziemlich auf das gleiche Ergebnis gekommen. Damals eben noch teilweise viele steuerpflichtige Gewinne und Steuerfreigewinne gemischt. Ja, wir haben dann einen Durchschnittssteuersatz eben angenommen, auch auf die Person. Man würde jetzt wahrscheinlich ähnlich wieder auf den Anteil der Steuereinnahmen kommen auf das Gesamtgeschäft. Der Kryptomarkt hat sich dementsprechend um einiges stärker entwickelt dieses Jahr. Das heißt, die Gewinne, die tatsächlich steuerpflichtig wären, ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Leute auch wieder in Euro auscashen, das ist jetzt dann trotzdem ein Thema, das vielleicht das Ganze wieder ein bisschen runterrechnet, nehme ich jetzt mal an, dass trotzdem höher sind als die 50 Millionen, dass nicht jeder erklärt. Gehe ich auch mal stark davon aus, wir sind schon ein bisschen in einer Blase drinnen. Mit Kryptobesteuerung beschäftigt man sich so nicht wirklich. Wenn natürlich jetzt der Fiskus hergeht und irgendwie versucht, dann hier Aufklärung zu schaffen, kann man das pushen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die auch davon ausgehen, dass jetzt nicht jeder sofort erklärt oder natürlich auch nicht jeder wirklich zwingend den Euro auscasht, sondern vielleicht erst Jahre später.
Ja, immerhin rechnen Sie damit, dass dann 2025 Staatseinnahmen über Kryptobesteuerung von, glaube ich, 300 Millionen Euro reinkommen könnten. Das hört sich schon ein wenig realistischer an. Naja, dann würde ich noch sagen, vielleicht eine abschließende Runde. Ich meine, ihr habt es eingangs eh schon gesagt, ihr findet das eigentlich ganz gut, aber jetzt haben wir auch gesehen, in den Details ist eigentlich sehr, sehr viel unklar. Das Gesetz wird jetzt begutachtet, soll dann eigentlich in wenigen Monaten in Kraft treten. Wird sich da noch Großes ändern oder ist das mehr oder weniger in Stein gemeißelt? Was glaubt ihr?
Also ich persönlich muss noch hinzufügen, also ein paar Kritikpunkte muss ich schon anbringen, ja. Also was ich zumindest ja, schade finde, ist eben die Geschichte überhaupt, das Thema des Kästabzugs zu thematisieren, jetzt schon, wo die Tag 8 noch nicht da ist, ja. Das trifft halt schon, also Bitpanda und Coinfinity und auch andere, die halt jetzt da sich gezwungen, das heißt gezwungen sind, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie das administrieren, ja. Es wäre eh irgendwann mal gekommen, aber ich halte es ja ein bisschen standardschädlich, weil man einfach sagt, okay, dann gehe ich halt mit meiner Krypto, ist jetzt nicht zu Bitpanda oder zu Coinfinity, sondern gehe halt ja irgendwo hin, wo es das nicht gibt. Ja, bin ja flexibel. Das ist ja in dem Sinne nicht so positiv.
Da würd ich vielleicht noch ganz gern einhaken. Das können wir vielleicht auch noch ganz kurz erklären, für die, die das jetzt nicht im Detail kennen. Was heißt denn das konkret? Ich bin Bitpanda-Kunde. Was muss Bitpanda künftig machen mit meinen Einzahlungen, Auszahlungen, mit meinen Assets?
Flo, magst du da was dazu sagen?
Ja, also grundsätzlich Cashabzug kennen wir ja schon aus den Aktien. Ja. Das heißt, ich verkaufe kaufe ein Asset, ich verkaufe es mit Gewinn und 27,5% kriege ich einfach weniger raus. Ja, das führt die Bank, die depotführende Stelle für mich direkt ab. Das soll jetzt auch für Krypto kommen. Das würde bedeuten, ich kaufe auf Bitpanda ein Bitcoin, ich verkaufe den mit Gewinn und bekomme halt weniger Euros raus. Grundsätzlich machbar, wenn ich rein auf Bitpanda handle, dann weiß Bitpanda all meine Daten, meine Einkaufsdaten, Anschaffungskosten und so weiter, weiß meinen genauen Gewinn, den ich veräußere, kann das einbehalten, kann das abführen. Jetzt ist es aber in Krypto sehr üblich, dass ich zwischen verschiedenen Depots und Börsen und Exchanges meine Assets hin und her schicke. Und jetzt habe ich einen Bitcoin gekauft auf Kraken und schicke den an Bitpanda und verkaufe ihn dort. Jetzt ist es für Bitpanda schwierig festzustellen, was war denn mein Anschaffungspreis. Vielleicht habe ich den sogar vor dem 28.02.2021 angeschafft. Dann wäre es wieder anders zu behandeln. Und wir haben ja jetzt Bitpanda durch die Anti-Geldwäsche-Gesetze durchaus schon eine schwere Auflage, dass ich bei 4 Einzahlungen, Krypto-Einzahlungen das prüfen muss. Jetzt muss ich zusätzlich noch prüfen, was war der Anschaffungswert, das auch darlegen, ja, natürlich durch Beweise, ist ja ein immenser administrativer Aufwand, der sich ziemlich leicht umgehen lässt, indem ich einfach zu einer Börse in Deutschland gehe. Ja, selbe Benefits durch EU-Regulierung, Banken und so weiter ist kein Problem und das schadet definitiv dem Standort durch diese immensen Auflagen. Das auch umzusetzen bis 2023 mit der Ungewissheit, wie sich die DRC 8, die ja eigentlich ja EU-weit da fast drüber steht, entwickelt, ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht der größte Kritikpunkt an diesem Entwurf. Das sollte man sich wirklich nochmal überlegen. Ich denke durchaus, Bitpanda ist auch für den Staat Österreich nicht uninteressant als österreichischer Unternehmer, österreichischer Steuerzahler und wie wir es wissen, heutzutage ist es schon leicht, dass man auch als Firma den Standort ziemlich schnell wechseln kann. Das sollte man nicht riskieren und da gebe ich der Nathalie vollkommen recht. Es würde definitiv Sinn machen, dass man jetzt mal abzuschätzen im Februar, ja, zumindest DRC 8 mal den ersten Entwurf bekommen sollte, ja, und dann darauf basierend das Thema erstmal ansprechen sollte.
Okay, also besser gleiche Regeln in allen europäischen Ländern als mal davor preschen und in Gefahr laufen, dass sich große Player, oder der größte Player eigentlich in Mitteleuropa, dass der sich dann vielleicht gezwungen sieht, woanders hinzuwandern. Okay, interessanter Aspekt auf jeden Fall. Da muss ich auch noch dranbleiben, mal die betreffenden Leute dazu befragen. Okay, na gut, dann machen wir Abschlussrunde. Nochmal ganz kurz, gut, schlecht, was gibt es zu verbessern, Florian?
Ja, gut, definitiv die Harmonisierung. Ja, es umfasst einmal alles. Ich muss nicht mehr so viele Sonderfälle jetzt getrennt beachten. Super ideal für Krypto-Trader, dass Krypto-zu-Krypto steuerfrei ist. Absolut schlecht. Wie gesagt, die genaue Definition, was ist Krypto und was fällt jetzt rein. Ich glaube, das kann man noch besser machen und dadurch eben auch Stolperfallen in Zukunft, wie sich das der Markt entwickelt, schon vorab umgehen durch eine klare Definition. Und eben das Thema Gästeabzug, das sollte man sich echt stark nochmal überlegen.
Okay, alles klar, super. Also ich denke, dass unsere Hörerinnen da heute einen guten Eindruck bekommen, was da auf sie zukommt, vor allem dann, wenn sie gerne Crypto-Assets traden, halten und so weiter. Nathalie und Florian, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Danke auch.
Ja, das waren Nathalie Enzinger, sie ist Steuerberaterin mit Spezialisierung auf Kryptoassets und Florian Wimmer, Gründer und CEO des Startups Blockpit, im Gespräch über die kommende Kryptobesteuerung in Österreich. Das war's von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen zu einem spannenden Thema melden. Bis dann und ciao.